Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids. Hallo und herzlich willkommen zu Korbleger, dem Basketball-Podcast für Kids. Ich habe wieder eine besondere Folge für euch. Denn wenn es euch geht wie mir, schaut ihr euch nur wenige Basketballspiele live in der Halle an. Stattdessen sitze ich oft vorm Fernseher. Und dann schaue ich mir die BBL oder die Euroleague an. Und irgendwie wollte ich wissen, wie so eine Fernsehübertragung überhaupt funktioniert. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der das weiß. Und ich habe ihm eine Menge Fragen gestellt. Ihr werdet ihn wahrscheinlich selber auch kennen, wenn ihr viel Fußball oder Basketball guckt. Mein Gesprächspartner für heute ist Benny Zander. Er moderiert Fußball und Basketball und hat mir alle meine Fragen beantwortet. Vielen Dank dafür, Benny, du bist gut drauf. Also legen wir mal los. Stell dich doch mal vor.
Ich bin Benny, 33 Jahre alt, wohne in Leipzig und bin vom Beruf Sportkommentator und Moderator. Mache da vor allem Basketball und Fußball.
Okay. Wie wird man Sportreporter?
Es gibt verschiedene Wege. Im Idealfall würde ich sagen, hat man wahrscheinlich ein bisschen Glück. So war es zumindest bei mir. Also es gibt so Ausbildungen, die man machen kann, oder es gibt Studiengänge. Also man kann ja Journalismus studieren, das wollte ich zum Beispiel auch machen. Habe ich aber am Ende dann gar nicht mehr gebraucht, weil ich habe einen Bachelor hier in Leipzig gemacht, habe studiert Kulturwissenschaften und wollte dann eigentlich ein Masterstudium machen, Journalismus. So, und das war irgendwie so mein Gedanke, naja, darüber kannst du ja vielleicht mal, ich weiß nicht, bei einer Zeitung im Sportbereich arbeiten oder beim Radio oder was auch immer. Und während dieses Bachelorstudiums, wo ich also noch gar nicht Journalismus selber studiert habe, habe ich aber hier in Leipzig bei einem Fußballradio, was es damals gab, einem Internetradio, angefangen zu arbeiten, habe ein Praktikum gemacht, habe dann da ganz normal so ein bisschen nebenbei mitgearbeitet, auch als das Praktikum vorbei war. Und die haben mir dann quasi wie so eine Art Ausbildungsstelle gegeben. Das nennt sich im Journalismus Volontariat. Und da haben die mir quasi von klein auf gezeigt, wie man Radio macht, Nachrichten macht, wie man Beiträge spricht, schreibt, schneidet und haben mir auch gezeigt, wie man kommentiert. So, und das ist im Grunde genommen mein Weg gewesen und diese Sachen, die mir damals gezeigt haben, die von denen profitiere ich im Grunde genommen heute noch, auch wenn ich ja nicht mehr so viel Radio mache, aber viele von den Basics sind so die gleichen. Aber wenn du mit anderen Kollegen von mir sprichst, also wird ganz viele verschiedene Wege quasi geben, wie man das wird. So, und es wollen halt auch relativ viele werden. Ich kriege auch relativ viele Rückmeldungen immer über Social Media. Wie macht man das eigentlich? Es gibt da nicht so diesen einen Königsweg, aber ich würde immer sagen, so Praktika bei Zeitungen, beim Radio, beim Fernsehen, die sind immer gut, weil man kann man da so ein bisschen mal reinschnuppern, mal gucken, was einem vielleicht auch gefällt, mal gucken, was man vielleicht auch gut kann, ein paar Kontakte knüpfen und dann, wie gesagt, muss man ein bisschen Glück haben. Das war bei mir auch der Fall, dass dieser Radiosender halt hier in meiner Stadt war. Das war dann Glück für mich quasi.
Okay. Was muss ein guter Sportreporter alles können?
Also der sollte erstmal so ein bisschen so journalistische Grundlagen drauf haben. Der sollte wissen, was sind die Sachen, die man fragen sollte, was sind vielleicht die Sachen, die man in bestimmten Situationen auch nicht fragen sollte. Was sind die Themen, die wichtig sind? Da denke ich jetzt so als erstes mal so an meinen Job, wenn ich da so Interviews mache. Ne? Wenn man zum Beispiel moderiert, also nicht nur die Interviews macht, sondern auch, wie ich das auch oft mache, vor so einer Kamera stehen, so ein Mikro in der Hand hat, dann muss man erstmal diese Scheu überwinden, dass da plötzlich so eine Kamera einem ins Gesicht die ganze Zeit filmt, ne? Und man sich daran quasi gewöhnen muss, dass man dann die ganze Zeit beobachtet wird, dass man keine komischen Faxen macht, dass das einigermaßen souverän aussehen muss. Und man muss sowohl, wenn man moderiert, als auch wenn man kommentiert, man muss sehr spontan sein. Vor allem als Kommentator muss man total spontan sein, denn ich schreibe mir ja vorher bei einem Basketballspiel zum Beispiel nicht auf. Also ich kann ja gar nicht wissen, was passiert. Das heißt, ich muss auf das reagieren, was passiert. Ne? Das heißt, du musst im Idealfall ein bisschen Ahnung von der Sportart haben, die du überträgst. Solltest vielleicht einen ganz guten Draht zu ein paar von den Leuten haben, die da auch spielen oder trainieren oder die Manager sind, dass du so ein paar Hintergrundinformationen noch hast. Und dann musst du halt sehr spontan einfach auf Dinge reagieren. Solltest ein einigermaßen sicheres Sprechen haben. Also ich musste mich zum Beispiel auch total dran gewöhnen, erstmal meine Stimme auf meinem eigenen Kopfhörer zu hören. Ich weiß nicht, wie dir das ging, als du mit dem Podcast angefangen hast. Das war für mich beim Radio zum Beispiel total ungewohnt, dass ich mich plötzlich höre. War es bei dir auch so?
Ich erinnere mich nicht mehr da so gut daran, aber...
Also das war bei mir zum Beispiel so, ne? Und dann kommt noch dazu irgendwie einen ganz guten, einigermaßen breiten Wortschatz, dass man sich nicht ständig wiederholt in jeder Übertragung, sondern dass man auch mal so ein paar andere Vergleiche findet, Also das ist relativ vielschichtig. Ist auch ganz schwer zu beantworten, dass jetzt so, ob es jetzt so dieses eine Profil gibt. Es gibt so ein paar Basics, so, aber dann kommt es halt auch darauf an, wie kommentiere ich. Gibt ja so ganz verschiedene Kommentatorenstile. Wenn du bei uns bei Magenta Sport reinhörst oder bei The Zone oder so, hörst du ja auch, dass ich anders kommentiere als manche andere Kollegen. Aber man kann jetzt nicht sagen, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Ist einfach Geschmackssache, ne?
Ja. Welche Sportarten kommentierst du?
Also hauptsächlich Basketball und Fußball. Das sind so die beiden Sportarten. Ich hab ich irgendwelche anderen Ausflüge bislang gehabt? Naja, es gab jetzt bis zum Ende des vergangenen Jahres gab es hier in Leipzig ein Sportradio und da habe ich moderiert, immer mal so ein Wochenende im Monat. Und da habe ich dann plötzlich auch mal so ein bisschen über Eishockey reden müssen, über Handball reden müssen in Anführungsstrichen, ne, über Tennis und so. Aber die beiden Sportarten, in denen ich mich, glaube ich, am besten auskenne, sind Fußball, weil ich das lange, lange selber gespielt habe und auch zum Beispiel gestern Abend noch mit meinen Kumpels hier wieder in der Soccer World gekickt habe. Und halt Basketball, weil ich von ganz klein auf, ich weiß nicht, ob so klein schon wie du Basketball-Fan geworden, aber ein bisschen danach. Also das habe ich zum Beispiel nie so wirklich, also ich bin kein guter Basketballspieler, ne? Im Fußball bilde ich mir so einigermaßen ein, das kriege ich schon ganz gut hin. Aber beim Basketball ist das wirklich über die Jahre einfach nur gewachsen, weil ich die Sportart so geil finde.
Okay. Bist du bei allen Spielen, die du kommentierst, immer in der Halle?
Nein. Das hängt ganz vom Sender ab und das hängt auch ganz davon ab. Also klassisches Beispiel wäre jetzt, ich war am Mittwoch beim Alba-Spiel gegen Monaco als Moderator in der Halle. Und zum Beispiel sind wir mit Magenta Sport auch auf jeden Fall bei jedem BBL-Spiel vor Ort. Mit dem Menschen, entweder ich oder ein Kollege, der da kommentiert, die Interviews führt und so weiter. Wenn aber Alba zum Beispiel das Spiel in Monaco gehabt hätte, also das Hinspiel, da sitzt man dann in unserer Sendezentrale in München und kommentiert im Grunde genommen vom Fernsehen ab. Und das ist etwas, womit ich bei diesem Fußballradio, von dem ich vorhin erzählt habe, quasi aber aufgewachsen bin. Das haben die mir quasi beigebracht, vom Fernsehen abzukommentieren. Für mich war es dann eher krass, als ich dann plötzlich mal in den Stadien und in den Hallen wirklich sein durfte. Es hat aber natürlich, wenn man vor Ort ist, riesige Vorteile, ne? Weil du kannst vorher mit den Trainern, Managern, Spielern sprechen, nochmal so ein paar Infos holen. Du siehst in so einer Halle oder in einem Stadion einfach mehr, weil du nicht darauf angewiesen bist, was zeigt dir jetzt die Kamera, was siehst du jetzt auf dem Fernseher? Ne, du siehst die ganze Zeit die Trainer. Auch wenn die für dich, wenn du zum Beispiel zu Hause Magenta Sport guckst, gerade nicht zu sehen sind, der Trainer von der Auswärtsmannschaft zum Beispiel, weil vielleicht auf den anderen Korb gespielt wird, kann ich, wenn ich will, in der Halle den Kopf rübernehmen und kann sehen, ist der gerade zufrieden, ist der unzufrieden, wird gleich jemand eingewechselt und so. Also es gibt so ein paar unschlagbare Vorteile einfach, wenn man vor Ort ist. Aber das ist halt leider nicht immer möglich. Also gerade bei auch so Auswärtsspielen in der Euroleague oder so, ne? Also da schickst dich halt, also ich glaube, da gibt's europaweit eine überschaubare Anzahl an Sendern, die mittlerweile ihre Leute auch mit zu den Auswärtsspielen schicken. Jetzt von Monaco war mal jemand mit in Berlin, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel.
Okay, und also bist du wahrscheinlich lieber in der Halle als das von im Studio zu kommentieren, oder?
Ja, also wenn ich mir es aussuchen könnte, ich glaube, es geht dir ja ähnlich, ne? Du guckst ja wahrscheinlich auch lieber Basketballspiele in der Halle als vom Fernseher, ne? Und im Grunde genommen, so ist das für uns Kommentatoren auch. Das ist schon das Coolste, weil du kriegst die Atmosphäre mehr mit, du bist ein bisschen mehr drin, aber es gibt halt dann auch so ein paar Kniffe. Also man kann auch vom Fernseher ab gut kommentieren. So, ne? Manchmal muss man halt damit leben, es gibt halt so ein paar Sachen, die sieht man einfach nicht. Und dann ist das halt manchmal so, ne? Das ist dann halt diesem Setup, also diesem vom Fernseher abkommentieren geschuldet. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, klar, wäre ich am liebsten vor Ort. Hat aber natürlich auch zum Beispiel ein paar kleinere Nachteile, ne? Also jetzt in der Basketballhalle nicht, aber in einem Fußballstadion zum Beispiel wird es im Winter zum Beispiel kalt. Und man ist halt relativ viel unterwegs, ne? Und das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Also ich bin super gerne vor Ort, aber manchmal, gerade bei so Auswärtsspielen, ist es auch nicht so schlimm, wenn man das jetzt mal aus der Box macht. Aber in der Regel vor Ort ist besser, macht mehr Spaß.
Okay. Welche Sportart kommentierst du am liebsten?
Wurde ich schon ein paar Mal gefragt. Das ist echt schwer für mich, ne? Weil das sind halt zwei, also sind halt beide, ich liebe diese beiden Sportarten, Fußball und Basketball. Ich würde sagen, im Durchschnitt sind vielleicht die Basketballspiele, die ich kommentiere, die sind im Durchschnitt ein bisschen interessanter, weil halt einfach mehr passiert als im Fußball. Also du hast halt im Basketball kein 0-0. Aber wir müssen nicht drum herumreden. Du hast auch im Basketball mal Spiele, wo 5 Minuten am Stück beide Mannschaften den Korb nicht treffen und du dir denkst, was machen die da gerade? Aber es passiert halt einfach mehr, ne? Durch die Angriffszeit, durch die 24 Sekunden ist halt ein bisschen, es ist vielleicht der etwas unterhaltsamere Sport im Durchschnitt im Vergleich zu den Fußballspielen, die ich so mache. So, und aber ich kann jetzt gerade, also ich kann nicht sagen, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt hier zu Hause auf dem Sofa sitze, ob ich jetzt lieber dann ein Fußball- oder ein Basketballspiel anmache. An dem einen Tag entscheide ich mich dann für die Euroleague abends, an dem anderen Tag entscheide ich mich dann vielleicht, keine Ahnung, für mal ein Fußballspiel. Das ist immer so tageweise unterschiedlich. Also ich mag die beiden Sportarten schon echt sehr gerne, aber ich habe halt Basketball über die Jahre sehr, sehr lieb gewonnen, dass es vielleicht so eine leichte Tendenz gibt, dass ich auch, wenn ich hier zu Hause auf dem Sofa sitze und mal frei habe, lieber Basketball als Fußball anmache, sagen wir mal so.
Gibt es eine Sportart, die du nicht verstehst?
Ja. Also ich verstehe sie ein bisschen, aber ich habe mich einfach nicht wahnsinnig intensiv damit beschäftigt. Ich habe zum Beispiel gar keine große Ahnung von Football. So, viele Kollegen von mir kommentieren das mittlerweile auch und sind da Riesenfan und ich weiß, da gibt es einen totalen Hype drum. Aber ich bin mit Fußball und Basketball schon so ausgelastet, dass ich da versuche, auf dem Laufenden zu bleiben in den einzelnen Ligen. Ich meine, du weißt es auch, ne? Manchmal bei BBL-Teams muss man echt gucken, wenn man die vielleicht 4 Wochen nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dann haben die plötzlich 2 Neuverpflichtungen, wo du dir denkst, wo kommen jetzt die beiden Amis her oder was auch immer. Da wird so viel gewechselt, ne? Und auch im Fußball, du musst ja immer versuchen, auf dem Stand zu bleiben, wie steht's gerade in den einzelnen Ligen, wer ist da gut, wer ist da schlecht. Dass wenn ich jetzt auch noch anfangen würde, mich noch für Football zu interessieren, dann würde ich wahrscheinlich durchdrehen, weil dann hätte ich gar keine Freizeit mehr, die nichts mit Sport zu tun hat. Und deswegen habe ich mich nie so intensiv damit beschäftigt. Ich weiß schon so grundsätzlich, wie das Spiel funktioniert, aber so die Feinheiten, die fehlen mir einfach. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, es hat in mir auch nie, wenn ich das mal gucke, durch diese vielen Unterbrechungen, so, es hat in mir nie so diesen Hype ausgelöst, wie in vielen anderen. Da bin ich ganz klar, da gucke ich dann tatsächlich lieber Basketball als Football zum Beispiel.
Okay. Wie viele Mitarbeiter braucht ihr, um ein Basketballspiel live zu zeigen?
Oh, das sind eine ganze Menge. Das sind auch mehr, als man so glauben würde, weil am Ende sieht man ja in dem Fall dann mich, ne, wie ich da vor so einer Kamera stehe, aber du kannst ja schon mal rechnen. Hinter der Kamera steht ein Kameramann. Hinter dem Kameramann steht einer, der das Kabel hält, ne, die sogenannte Kabelhilfe, damit sich das nicht irgendwo verheddert und plötzlich die Kamera nicht mehr weiterkommt. Dann hast du einen Grafiker, der zum Beispiel bei einem BBL-Spiel neben mir sitzt und diese ganzen Bauchbinden, die da eingeblendet werden und diese Statistiken, die du dann siehst, ne, und die Ergebnistafeln, so, das kommt alles von dem. Dann hast du in jeder Halle, je nachdem, wie groß das Produktionsbesteck ist, hast du entweder mindestens noch einen zweiten Kameramann oder sogar insgesamt 4 oder vielleicht manchmal sogar 6. Dann hast du einen Übertragungswagen, der draußen vor der Halle steht. In diesem Übertragungswagen sitzt der sogenannte Leiter der Sendung. Das ist der ich per Knopf in meinem Ohr habe, der mir zum Beispiel sagt, jetzt musst du in die Werbung geben oder wir gucken jetzt auf die Highlights vom Spiel gestern, also der mich quasi so ein bisschen durch unseren Sendeplan, den wir uns vorher überlegen, durchführt. Dann hast du einen Regisseur, der die einzelnen Kamerasignale immer dann das Richtige anwählt, damit du dann einmal den Dunking im Live-Spiel aus der normalen Kameraperspektive siehst und dann drückt er dabei sich auf den Knopf. Und dann siehst du die Zeitlupe davon. Das macht zum Beispiel alles der. Dann sitzt auf dem Ü-Wagen auch noch ein Tonmensch, der die ganzen Tonquellen richtig zusammenmischt. Dann hast du einen Ü-Wagenleiter, du hast einen, der den Ü-Wagen fährt. Also das sind schon relativ viele Leute. Dann hast du unten in unserer Sendezentrale noch Menschen, die das Signal, was aus der Halle in Berlin oder wo auch immer dort ankommt, dann weiterleitet, dass es auch auf unserer Plattform ist und du dir es dir angucken kannst. Also selbst für ein vermeintlich kleines BBL-Basketballspiel braucht man relativ viele Menschen und relativ viele Hände, damit am Ende du was sehen kannst.
Mit wie vielen Kameras filmt ihr ein Basketballspiel?
Ja, genau, das ist also unterschiedlich, ne? Da gibt es quasi so unterschiedliche Standards. Es gibt den ganz normalen BBL-Standard, das sind 2 sogenannte bemannte Kameras, also 2 Kameras, wo auch wirklich ein Kameramann dabei ist. Und dann hast du noch 2 Kameras, die werden fix in der Halle installiert und die kann der Regisseur aus dem Ü-Wagen quasi selber lenken, ohne dass da ein Kameramann ist. Die kann der einfach über so ein kleines Rädchen, kann der die bewegen und kann die dann im Zweifel auch nutzen. Also hast du auf jeden Fall immer 4 und dann hast du aber bei größeren Spielen noch 2 extra Kameras mit Kameraleuten oder bei noch größeren Spielen sind es dann noch mehr, wie wir zum Beispiel bei der Europameisterschaft hatten. Also bei so einem, oh, ich habe die Zahl habe ich wieder vergessen, aber ich glaube bei einem bei der Europameisterschaft bei den Spielen hatte die FIBA auf jeden Fall mindestens 20 Kameras in der Halle, um halt wirklich aus allen Perspektiven alles einfangen zu können. Und wir hatten, glaube ich, unsere Kameras sogar noch zusätzlich zu diesen 20. Also da siehst du bei den ganz großen Sachen, auch beim Euroleague Final Four zum Beispiel, da sind das dann, also da ziehe ich auch immer meinen Hut vor den Regisseuren, weil die müssen dann halt, das, was ich dir gerade erklärt habe, mit diesen vielen Knöpfen drücken. Die haben im Zweifel 20 Kameraperspektiven und müssen in Sekundenschnelle die richtige finden, die jetzt das beste Bild macht. Das finde ich einen total krassen Job. Also da siehst du schon, je nachdem von etwas kleinerem Besteck, aber da sind es dann auch schon eben mehr als nur eine Kamera, bis hin zu diesem ganz großen Europameisterschaftsbesteck, variiert das, was die Kamerazahl angeht.
Okay. Wie lange musst du vor den Spielen und nach den Spielen noch arbeiten?
Meinst du am Sendetag selber oder generell, wie viel ich mit so einer, also weil ich bereite mich ja zum Beispiel auf das Spiel auch noch vor, das mache ich aber nicht am Tag erst, weil dann dafür wäre nicht genug Zeit.
Generell,
okay. Also ich fange meistens an, sagen wir mal jetzt, ich habe vielleicht ein Samstagsspiel in der BBL. Dann habe ich meistens in den Wochen davor mir zumindest schon mal die Kaderlisten rausgeschrieben. Also ich habe ja ganz oft, wir sind ja bei Magenta Sport zum Beispiel, hier bin ich ja sehr lokal eingesetzt. Ne? Also ich wohne in Leipzig und mache Spiele von Chemnitz, von Weißenfels, von Berlin, von Göttingen, von Bayreuth. Alles, was man in so 2 Stunden vielleicht mit dem Auto erreichen kann oder mit dem Zug. Und dann hast du diese Teams ja in der Saison relativ häufig. Das heißt, diese Kaderliste brauche ich dann nicht mehr, weil die gibt's dann schon, die habe ich schon einmal angelegt. Aber Chemnitz oder Alba spielt dann vielleicht gegen Teams aus anderen Regionen, gegen Bonn oder Würzburg, die ich halt nur habe, wenn die zu ihren Auswärtsspielen hier in meine Region kommen. Und dann fange ich quasi so 2-3 Wochen vorher vielleicht mal an, mir erstmal diese Kaderliste zusammenzustellen. Kaderliste heißt, ich habe dann quasi für jeden Spieler im Kader so ein kleines Kärtchen, was ich mir auf meinem Computer zusammenschreibe. Also ich könnte jetzt zum Beispiel über dich auch so ein Kärtchen machen. Das heißt, da ist als erstes die Rückennummer, dann wäre dein Name, dann würde in Klammern die Position stehen. Dann steht auf der nächsten Zeile, wie alt du bist, wie groß du bist, wie viele Spiele du in der BBL gemacht hast. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du in der BBL gemacht hast, noch nicht so viele, ne? Aber das würde dann natürlich, wenn du irgendwann in der BBL spielst, würde das da auch stehen. Dann steht in der nächsten Zeile, von welchem Verein bist du dahin gewechselt. Dann steht in der Zeile unten drunter, bei welchen Vereinen hast du noch so gespielt. Und ganz unten habe ich dann immer die Saisonstatistik. Also wie viele Punkte hast du diese Saison gemacht, wie viele Minuten stehst du auf dem Parkett und so weiter und so fort. Und das mache ich quasi zu jedem einzelnen Spieler von jedem Team, dass ich wirklich, und das ist so die Grundlage meines Kommentars. Und damit fange ich wirklich, wenn ich halt eine Mannschaft habe, wo ich das noch nicht habe, fange ich irgendwie so 2-3 Wochen vorher an, dass ich das schon mal habe. Und in der Woche vor dem Spiel, da fange ich dann an, die aktuell zu machen. Also die Statistiken anzupassen, zu gucken, ist jemand älter geworden oder was auch immer, hat jemand Geburtstag gehabt. Und dann mache ich mir noch so ein paar extra Zettelchen mit Teamstatistiken, so ein paar Stories rings ums Spiel. Wie haben die im Hinspiel gegeneinander gespielt? Wie ist die Duellbilanz der letzten Jahre und so weiter? Und ich würde mal sagen, ich bin damit vielleicht so auf jeden Fall nochmal so 1-2 Arbeitstage beschäftigt. Muss dann ja auch, wenn wir den Sendeplan uns überlegt haben mit dem Leiter der Sendung, habe ich ja vorhin gesagt, muss ich mir überlegen, welche Fragen stelle ich in den Interviews, so wie du das jetzt auch gemacht hast. Und das drucke ich mir dann alles aus und nehme es am Spieltag mit. Aber das muss am Spieltag eigentlich schon fertig sein, sonst habe ich das Gefühl, dass ich Stress kriege. Und dann fahre ich halt in die Halle. Wir sind meistens so 2 Stunden, manchmal auch 2,5 Stunden vor der Sendung, also bevor die Sendung beginnt, sind wir da. Dann machen wir Besprechungen, dann machen wir Technikchecks, Proben und so weiter, Stellproben, so wie das nachher in der Sendung alles aussehen soll, dass auch alles funktioniert, dass die Technik klappt. Und nach dem Spiel geht die Sendung ja, ich sag mal, nachdem das Spiel vorbei ist, vielleicht noch eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann sitze ich meistens noch da als Kommentator und warte darauf, bis sie auf dem Übertragungswagen den Nachbericht, diese Highlights geschnitten haben, den Game Report, damit du dir zum Beispiel, wenn du das Spiel nicht live gesehen hast, am nächsten Tag nochmal die Zusammenfassung angucken kannst. Das vertone ich dann noch vor Ort in der Halle. Und danach fahre ich halt noch heim. Und da hörst du halt schon, so ein Arbeitstag ist relativ lang, weil der besteht nicht nur aus der Sendung, nicht nur aus dem, was du siehst, sondern du musst da hinkommen, du bist eher da, ihr macht die Proben, dann geht die Sendung los, dann ist ja auch das teilweise in lauten Hallen ganz schön anstrengend, solche Sendungen zu machen, weil das ja, also ne, dein Kopf muss ja erstmal damit klarkommen. Jetzt wie letztens, als ich in Bamberg war gegen die Bayern, da war halt mal wieder ausverkauft seit Ewigkeiten, da ist das halt einfach eine irre laute Halle so. Und dann machst du nach dem Spiel noch den Nachbericht und dann fährst du quasi noch nach Hause. Also bist du schon echt eine Weile mit beschäftigt.
Das war der erste Teil des Interviews mit Benny Zander. Wie immer gilt, auch Teil 2 kann direkt gehört werden. Dann bis gleich, euer Emil.